Also, wir wollen unsere Bibeln öffnen. Wir sind im Johannesevangelium, Kapitel 5. Johannesevangelium, Kapitel 5. Und ich möchte uns Vers 17 bis Vers 30 lesen. Von Vers 17 bis Vers 30 erstmal lesen. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott, seinen eigenen Vater, nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Verstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Verstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Würde noch zwei die Freiheit haben und ganz besonders für mich beten. Meine Stimme ist ein bisschen angekratzt, und dass der Herr uns das Herz öffnet für sein Wort. Ja, Herr, wir brauchen dich und wir sagen dir nichts Neues, nichts, was du nicht wüsstest, aber in voller Abhängigkeit bitten wir dich, Herr, dass du unser Herzen öffnest, dass wir verstehen, dass wir sehen. Herr, öffne unsere Augen und unsere Ohren. Herr, und wir freuen uns schon über den Tisch, den du uns gedeckt hast. Amen. Ja, wir haben einen wunderbaren Text hier vor uns. Wenn einem eine Bibel fehlt, ich glaube, dort im Regal sind noch welche. Es ist natürlich sinnvoller, man hat seine eigene, aber wenn einer eine vergessen hat, da sind noch welche. Also, ich musste wieder an Spurgeon denken, der gesagt hat, Die Predigt ist eigentlich so, wie wenn man Zimmerleute auf dem Dach sieht. Ich weiß, heute wäre das Beispiel nicht so geeignet. Denn heute sitzen sie auf dem Dach mit einem Akkuschrauber und einer Schraube und machen die Balken, die Sparren fest. Aber damals konnte Spurgeon das öfters beobachten und er verglich die Predigt damit, dass es sind wie Zimmerleute, die rundherum um einen großen Nagel stehen und abwechselnd draufdreschen, also draufhauen, damit er reingeht. Ja, weil bis man einen großen Nagel reingehauen hat, alleine kann ermüdend sein. Und so verglich er die Predigt, es ist mit dem Wort Gottes, man versucht von verschiedenen Seiten dran zu gehen, um diesen Nagel reinzuhauen. Und er hat gesagt, sobald man den reingehauen hat und der von der anderen Seite rausguckt, dann biegt man den um, na, damit das sitzen bleibt, damit das fest bleibt. Und so sehe ich auch oft, vielleicht von meiner Perspektive aus, ich sage euch nichts Neues. Ihr kennt das. Ja? Ihr habt Johannes 50 mal, dutzendmal gelesen. Und ich möchte so wie ein Zimmermann von verschiedenen Seiten einfach auf diesen Nagel draufhauen und ihn danach umbiegen, damit es sitzen bleibt. Hier in diesem Text sehen wir in dieser großen Absicht Gottes, wenn ihr eine Gliederung machen würdet von eurer Seite, von eurer Perspektive auf eurem Blatt, so wisst ihr, so haben wir das Thema und dann sind die Unterpunkte. Und wenn du reinrutschst mit den Unterpunkten in deiner Gliederung, so wärst du schon ganz weit auf der rechten Seite, was Jesus uns hier eigentlich, was wir hier im Text haben. Ja, wir haben die Hauptabsicht des Schreibers, ist, damit wir glauben an Jesus Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit wir durch den Glauben ewiges Leben haben in seinem Namen. Das ist die Absicht. Und dann sehen wir, wie Jesus dieses entfaltet, wie Johannes der Schreiber dieses entfaltet. Und er hat in seiner Absicht hat er aufgezeigt, das ist das Ziel, das ewige Leben für einen jeden, der das Wort Gottes hört. Und es gibt Gefahren. Und die Gefahren sind die Religiosität. Und das ist, was er hier aufzeigt. Und Jesus gibt hier eine Antwort. Hier ist eine Antwort auf diese, auf den Konflikt, der hier entstanden ist. Den Jesus ja selber kreiert hat, durch das, dass er die Religiosität angegriffen hat. Also, wir sehen hier eine Antwort Jesu. Und in seiner Antwort sehen wir, es geht um das Selbstzeugnis. Ja, Jesus gibt Zeugnis über sich selbst. Und das sehen wir deutlich, wenn ihr, wir haben das jetzt nicht gelesen, aber im Vers 31, wo Jesus sozusagen diese seine Rede nicht beendet hat, aber was wir heute gelesen haben, beendet hat. In Vers 31, wenn ich nun von mir selbst Zeugnis ablege, dieser Text von 17 bis 30 macht es deutlich, Jesus gibt Zeugnis von sich selbst. Also es ist die Antwort Jesu auf seine Persönlichkeit. Wisst ihr, wer kann besser Bescheid geben über irgendjemand? Welche Person kann mehr Auskunft geben als die Person selbst über sich? Ja? Du kennst die Person, du arbeitest vielleicht mit ihr, vielleicht ist es deine Frau und du kennst die oder dein Mann oder deine Kinder und du kennst die. Aber die beste Information kann die Person von sich selber ausgeben. Und das ist, was wir hier vorfinden im Text. Jesus gibt das Zeugnis über sich selbst. Und er fängt damit an in Vers 17, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Ihr Lieben, das ist die Antwort auf die Feindschaft. Dieser Satz beinhaltet die Antwort auf die Feindschaft, die da entstanden ist. Und Jesus macht ihnen deutlich, warum er die Autorität hat, das zu tun. Ja, er besänftigt sie. Müsste sie besänftigen, also das besänftigt sie nicht, es ärgert sie nur noch mehr. Aber in diesem Satz ist die Antwort, dieser Satz ist ebenso auch die Spitze des Eisbergs dieses ganzen Textes. Vers 17, Jesus sagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Warum? Wir sehen, dass es eine Bedeutung hat. Mein Vater wirkt, ja, er bezieht den Vater auf sich und macht deutlich, er ist Gott, er ist der Sohn Gottes. Das ist das allererste, was er mit diesem Text macht. Also das erste, er stellt die Beziehung klar mit Vers 17 zu seinem Vater. Er ist Sohn und das ist der Vater und er macht sich Gott gleich. Und die Leute realisieren das augenblicklich, was er macht. Das zweite ist, dass er ihnen deutlich macht, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Und das ist die Spitze dieses Eisbergs. Alles, was jetzt kommt, ist zur Bestätigung dessen, ist zur Erklärung von Vers 17. Jesus erklärt, Jesus beweist ihnen, dass es wahr ist, dass er wirklich der Sohn des Vaters ist, der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist. Und Jesus beweist die Gleichheit zu Gott, ja, dass das Wirken des Vaters, dass er es besitzt, dass er genauso wirkt wie der Vater. Und das sind durch diesen Text bis Vers 47, sind das drei Dinge, drei Schritte. Ja, wir haben angefangen zu betrachten, Schritt Nummer 1 sehen wir die Bestätigung dessen, dass Jesus Gott ist und dass er mit dem Vater wirkt, durch das Wirkungsfeld. Ihr erinnert euch, wir hatten hier das Wirkungsfeld des Sohnes und das Wirkungsfeld des Vaters. Also der erste Beweis, den Jesus gibt, ist das Wirkungsfeld. Und vielleicht etwas logisch auch zum Mitkommen, zum Mitfolgen. Wisst ihr, wenn du Beweise für etwas hervorbringen würdest, wenn du Beweise für eine Sache suchst, was nimmst du als Beweise? Was Jesus hier als Beweise nimmt, sind also die Taten, das Wirkungsfeld, mit anderen Worten, Wirkungsfeld spricht von Wirken, von Taten. Ja? Also es beweisen die Taten Jesu, das Wirkungsfeld, es beweisen die Worte Jesu. Von Vers 24 bis Vers 30 geht es um die Worte Jesu und von Vers 31 bis 47 sind das die Beweise, die das beweisen, Vers 17, ja, dass er Gottes Sohn ist und dass er genauso wirkt wie der Vater. Sind das die Zeugen, also das Erste, dass die Taten, das Wirkungsfeld beweist, dass er es ist, dann die Worte Jesu beweisen und auch die Taten. Und ist es nicht logisch, ja, wenn wir etwas beweisen würden, so würden wir ebenso Zeugen aufsuchen und sagen, okay, ich suche mir Zeugen, zum Beispiel, mein Sohnemann hatte sich vor einiger Zeit die Hand gebrochen und das ist jetzt längst Geschichte. Wie kann ich das heute beweisen? Ich könnte das beweisen dadurch, dass ich sage, okay, hier durch meine Worte, ihr müsst mir glauben. Ja? Ich kann das nicht durch Taten beweisen, sonst müsste ich das ja vielleicht nochmal brechen. Das kann ich nicht. Aber ich kann auf jeden Fall hingehen und sagen, ich kann euch das Röntgenbild zeigen. Ich kann, ihr könnt zu meiner Familie kommen, ihr könnt Leute befragen, die haben das gesehen. Also wir sehen hier eine logische Schlussfolgerung, ist hilfreich. Also, und dass wir das wirklich auch selber sehen, dass ihr das selber seht. Seht in euren Text das Erste. Er beweist es durch die Taten. Und zwar der erste Abschnitt 19 bis 22. Seht Vers 19. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, wie oft dieses Tun oder Wirken hier benutzt wird. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, was er den Vater tun sieht. Was dieser tut, das tut der Sohn. Vers 20. Der Vater zeigt ihm alles, was er selbst tut und er wird ihm größere Werke. Also Werke zeigen als diese, dass ihr euch verwundert. Vers 21. Der Vater, der die Toten auferweckt, auferweckt ist wieder ein Werk, eine Tat. Und lebendig macht ist ein Werk, eine Tat. So macht auch der Sohn lebendig, das ist eine Tat, welche er will. Vers 22, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Übergeben ist wieder eine Tat, ein Handeln. Also der erste Abschnitt ist komplett gefüllt damit, dass er die Beweise erbringt, dadurch die Bestätigung, durch das Wirkungsfeld, ja, durch die Taten. Das zweite ist die Bestätigung durch die Worte. Seht auf die Kraft der Worte. Die Kraft der Worte bestätigt, dass er Gottes Sohn ist, dass er Gott ist. Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer meine Worte hört, und dem glaubt, der mich gesandt hat. 25, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes, was? Hören werden. Hören tut man Worte. Und die sie hören werden, werden leben. 28, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, die Stimme, das sind wieder Worte, die Stimme hören werden. Vers 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich. Ja? Davor hat er gesagt, in den Versen 21, was ich den Vater tun sehe, und jetzt sagt er, was ich höre. Also der Beweis, den Jesus uns bringen wird, ist durch die Worte. Es liegt in den Worten. Und wozu wir auf jeden Fall heute nicht kommen werden, die Bestätigung durch Zeugen. Ja? Also, das ist der grobe Überblick nochmal, damit ihr das zusammen habt, diesen Text. Ich finde es immer schade, wenn ich Leute höre, die sagen, ja, das ist ein unabhängiger Text, das hat Jesus durch sein ganzes Leben gepredigt und irgendwie, das ist einfach Wirrwarr durcheinander. Leute, da ist Struktur, da ist Form, da ist Absicht. Ja. Jesus geht Schritt für Schritt und er gibt Zeugnis, er gibt Bestätigungen, dass man versteht, wer ist. Es geht heute darum, dass wir die Größe Christi verstehen. Und er wird sie uns selber aufzeigen, durch das, dass wir seine Taten, das Wirkungsfeld betrachten, dass wir die Kraft seiner Worte sehen und irgendwann mal auch die Zeugen. Okay, also auch noch mal etwas zur Erinnerung und, weil wir das ja schon letztes Mal angefangen hatten, über das Wirkungsfeld, ja, also die Bestätigung durch die Taten. Der Sohn macht es deutlich, dass sein Wirkungsfeld, ja, sein Wirkungsbereich identisch, gleich ist mit dem Wirkungsbereich des Vaters. In Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Jesus geht über das Wirkungsfeld des Vaters nicht hinaus und nicht drunter. Es gibt Dinge, die der Vater nicht tun kann, die kann der Sohn auch nicht tun. Zum Beispiel, ja, wisst ihr was? Wir singen das Lied. Gott kann nicht betrügen. Ja, Jakobus macht uns deutlich, Gott kann nicht versucht werden und er selbst versucht niemanden. Das ist ein Beispiel von einem, das zeigt uns das Wirkungsfeld, okay? Es gibt Grenzen dieses Wirkungsfeldes und das ist, was Jesus hier als erstes deutlich macht. Leute, mein Wirkungskreis ist exakt mit dem Wirkungskreis des Vaters, stimmt überein. Wir sind eins. Was bildet denn diese Einheit hier in diesem Text? Was macht es zur Einheit, dieses Wirkungskreis, also dieser Wirkungskreis, den wir hier vor uns sehen und den von Jesus? Es ist die Einheit von der Seite des Sohnes, das haben wir letztes Mal auch schon betrachtet, und auch von der Seite des Vaters. Also dieser Kreis wird gebildet, und es ist die Einheit von der einen Seite, vom Sohn und vom Vater. Wir sehen, das möchte ich hinzufügen zum letzten Mal, ich hatte nur gesagt, wir sehen, da der Sohn von sich aus reagiert, dass er von sich aus den Vater beobachtet und den Vater als Vorbild hat und genau das tut, was der Vater tut, sehen wir Liebe, ja, dass er das machen will, was der Vater will, weil der Vater ist sein Vorbild. Und ich möchte heute noch sagen, es ist auch Gehorsam. Ja. Jesus, er hat den Vater als Vorbild. Und wenn einer ein Vorbild hat und von sich aus selbst genauso wie das Vorbild sein will, dann bedeutet das, dass das Vorbild einen Weg bahnt, sagt, wie es richtig ist. Und wenn einer folgt, so ist er gehorsam. Und genau das sehen wir auch bei Jesus. Ich möchte euch an Philipper 2, Vers 8 erinnern. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Oder Hebräer 5, Vers 8. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Nicht, wisst ihr, für uns ist sofort, Gehorsam gelernt? Für uns ist es, wir haben etwas verbockt und dann haben wir vielleicht Strafe gekriegt. Oh, jetzt habe ich was gelernt. Ich soll das nicht machen. Man kann Gehorsam lernen, indem, dass man Schritt für Schritt jede neue Situation, der Text Hebräer sagt, an dem, was er litt, also eine Herausforderung, die auf einen zukam, auf Jesus zukam, er hat sie Schritt für Schritt überwunden. Er war siegreich und hat Schritt für Schritt Gehorsam bewiesen. Deswegen diese Ausdrucksweise. Es ist nicht, dass er ungehorsam war und durch Ungehorsam Gehorsam gelernt hat. Ist hier nicht eine wunderbare Anwendung für uns, wenn wir daran denken, Jesus macht deutlich, mein Wirkungsfeld ist identisch mit dem Wirkungsfeld des Vaters. Ich tue genau exakt das, was mein Vater tut. Wenn wir das an uns anwenden, da müssen wir uns alle die Frage stellen, was ist mit dir? Wie sieht dein Wirkungskreis aus? Ja, besteht das ebenso in der Einheit? Natürlich können wir uns sofort verabschieden, denn hier geht es um göttliche Einheit. Ja, hier geht es um das Identischsein. Aber wir sehen, dass Jesus es ganz klar und deutlich sagen kann, ich mache exakt das, was mein Vater macht. Können wir das von uns behaupten, dass wir exakt das machen, was der Vater macht? Also, und das ist der Gehorsam, diese Liebe vom Vater und auch Vers 20 vom Sohn, die bilden diese Einheit. Die bilden sozusagen den Rahmen dieses Wirkungskreises. Zur Liebe des Vaters, Vers 20, möchte ich auch noch etwas hinzufügen. Es ist ja hier nicht eine neue Information, die Jesus hier weitergibt in Vers 20. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Ja? Also diese Einheit besteht auch deswegen, weil der Vater alles für diese Einheit tut. Er liebt den Sohn und er zeigt ihm alles. Deswegen ist da ein einheitlicher Wirkungskreis. Also diese Information, dass der Sohn vom Vater geliebt wird, das sagt auch schon Johannes. Johannes 3, Vers 35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Das Interessante ist hier, dass Jesus im Gegenteil zu Johannes, der gesagt hat, der Vater liebt ihn, und ihr wisst, dass es im Griechischen mehrere Begriffe für Liebe gibt, dass Johannes über Agape spricht, ja, über die Liebe der Willensentscheidung. Jesus aber spricht von Phileo. Und das ist eine Freundschaftsliebe, eine familiäre Liebe. Also das ist eine Liebe, die man in der Familie hat. Diese Liebe ist nicht direkt eine Entscheidungsliebe, sondern basiert, ich will nicht sagen auf Gefühlen, das wäre zu weit gegriffen. Aber versteht ihr den Unterschied und warum Jesus das hier so macht? Ja, Gott liebt Jesus auch mit Agape, mit einer Entscheidungsliebe. Aber Gott kann uns nicht mit Phileo, ja, mit der Freundschaftsliebe, mit der familiären Liebe direkt lieben. Wir können das nicht erfahren. Nur durch Jesus Christus. Also er zeigt hier damit, der Vater und der Sohn, da ist keine Barriere zwischen ihm, da ist keine Sünde, da ist nichts. Da kann direkt familiär geliebt werden, wie Vater und Kinder, also wie in der Familie. Ja? Zu uns, den Menschen, gibt es das nicht. Gott kann uns nicht direkt direkt mit Phileo lieben. Versteht ihr, warum? Da ist Sünde dazwischen. Gott liebt uns mit Agape, da ist Willensentscheidung. Und nur durch Christus Jesus, ja, durch seinen Sohn, kann er uns auch mit Phileo lieben. Aber Jesus bezieht sie auf sich das und sagt, der Vater, ja, Phileo, also liebt den Sohn. Und auch das müsste die Leute schon geärgert haben, weil er diese familiäre Liebe hier einbindet. Und das war für die deutlich, das geht nicht. Ja. Gott kann uns nicht direkt lieben. Deswegen auch der Satz, der oft missinterpretiert wird. Vielleicht erinnert euch an die Botschaft der Engel, die sie den Hirten gebracht haben. Friede sei Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Ja, das bezieht sich auf Jesus. Unter den Menschen gibt es kein Gottes Wohlgefallen. Niemand gefällt Gott, aber jetzt war einer. Unter den Menschen Gottes Wohlgefallen, das ist Christus. Und also, hier haben wir eine direkte Liebe, die der Vater zu seinem Sohn hat. Also, wir sehen, dass der Wirkungskreis, ja, also der Rahmen dieses Wirkungsfeldes zusammengehalten wird durch die Einheit, weil der Sohn gehorsam ist und weil der Vater ihm alles zeigt, weil der Vater ihn lieb hat. Das Zweite, was hier zu sagen ist zu der Bestätigung dieses Wirkungskreises, und zwar auf den Inhalt. Ja, auf den Inhalt des Wirkungskreises selbst. Auch hier werden wir sehen, diese beiden Seiten vom Sohn aus und auch vom Vater. Und in diesem Wirkungsfeld werden wir sehen, eine uneingeschränkte Kraft ist dort am Wirken. Also die Taten Jesu zeigen eine uneingeschränkte Kraft und sie zeigen eine uneingeschränkte Macht. Also zuerst auf die Kraft. Ich lese nochmal Vers 21. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Schon in Vers 20 hat Jesus das angedeutet und gesagt, wir lesen nochmal Vers 20, denn der Vater liebt den Sohn und hat und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und dann der letzte Satz, und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Diese uneingeschränkte Werke, die uns Jesus hier gleich aufzeigt, sagt er, das sind die Werke, die der Vater mir zeigen wird. Und das sind die Werke der Totenauferstehung. Es gibt nichts Größeres, es gibt kein größeres Werk, als jemandem das Leben zu geben. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht der Sohn lebendig, welche er will. Stellt euch vor, einen zu heilen, der krank war, 38 Jahre lang da lag. Ihn zu heilen, das ist groß. Aber jemandem Leben zu geben, das ist noch größer. Wo Gott am Anfang Himmel und Erde gemacht hat und den Menschen gemacht hat, so holt er Erde. Versucht es mal. Holt mal ein bisschen Dreck aus eurem Garten. Und ihr werdet alle Zeremonien vollbringen an diesem Ding, an diesem Zeug. Und es wird sich nichts ändern. Doch, du kannst leben dort vielleicht wie Würmer und all die Bazillen und Bakterien und so weiter. Aber das ist bereits schon vorhandenes Leben. Leute, Gott kreiert Leben aus Dreck. Ja? Er macht das und taucht Leben hinein. Und das ist, was Jesus sagt. Ich kann Leben geben wie mein Vater. Das Leben zu geben ist das Größte. Wenn ihr euch vorstellt, dass einem toten Objekt, einem Stuhl, kann Gott Leben geben. Wenn Gott spricht, dann wird das lebendig. Dann fängt das Ding an zu gehen, zu reden, zu fühlen und was Gott immer will. Also, denn Erde ist nichts anderes wie Holz. Seid ihr mit mir einverstanden? Ja? Es ist ein totes Objekt. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, die ihn angreifen, hörst du nicht, dass die Kinder hier, was die rufen? Sagt Jesus, hör zu, wenn die Kinder aufhören, mich zu preisen, dann werden was? Die Steine. Das ist für Gott kein Problem, Steine zum Leben zu erwecken. Also wir sehen, Leben ist die größte Kraft. Aus diesem Grund habe ich das auch so bezeichnet. Uneingeschränkte Kraft. Jesus präsentiert den Leuten die Bestätigung, warum er Gott ist, dadurch, dass er uneingeschränkte Kraft hat, dass er tun kann, dass er Leben geben kann. Ist das nicht Beweis genug? Ja, Jesus wird es noch öfters beweisen. Ein Beispiel dafür, das ist nochmal zu verdeutlichen, warum es um eine uneingeschränkte Kraft geht. Ich denke, dass alles andere, was mit dabei hineinfällt, Krankenheilung oder sonst was es sein kann, irgendein Wunder, ist geringer. Genauso wie wenn einer hier Gewichte hebt. Und wir hatten heute Morgen schnell gegoogelt, so dass der Kerl, der das größte, schwerste Gewicht gehoben hat, waren 530 und paar zerquetschte Kilo. Ja. Die Frage ist doch selbstverständlich, ja, kann er denn auch 450 aufheben? Ja klar, wenn er 530 aufheben kann, dann kann er auch 400 und so weiter. Ja, alles, was drunter ist, ist mit dabei. Aus diesem Grund ist es eine uneingeschränkte Kraft, die Jesus ihnen hier präsentiert, ihnen deutlich macht. Also für die Zuhörer, das zu hören, dass Jesus lebendig macht, wen er will, war ebenso ein direkter Vergleich zu seinem Vater. Und das war die Absicht Jesu. Deswegen hat er das gesagt. Denn die Leute, die vor Jesus standen, sie kannten das Alte Testament. Sie wussten, dass das Leben zu geben einzig und allein wem zusteht, wer es machen kann. Gott, der Vater, niemand anders, niemand sonst kann Leben geben. Zum Beispiel Jeremia 32, Vers 17. Siehe, ich, Jahwe, bin Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Nein. 5. Mose 32, Vers 39. Seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich töte und ich mache lebendig. 1. Samuel 2, 6. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Das Leben geben war für einen jeden Zuhörer, die dort vor Jesus standen, glasklar. Das kann nur Gott. Und wenn Jesus jetzt diesen Anspruch aufhebt und sagt, ich kann es genauso wie der Vater, dann sehen wir, dass Jesus sozusagen auf der Waage, wenn wir eine Waage haben würde, die ausbalanciert wird durch Gewichte, die identisch steht. Ja, Jesus zeigt es auf, es besteht kein Unterschied zwischen dem Vater und mir. Das andere, was wir hier auch ebenso sehen in diesem Satz, Vers 21, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Warum fügt Jesus das hinzu? Nicht nur, dass er genauso wie der Vater Leben geben kann, sondern Jesus fügt hier noch hinzu und sagt, und ich kann das nach meiner Entscheidung machen. Ich kann das machen, wie ich will. Ja? Ich bin nicht in dem Sinn von dem Vater abhängig. Ich habe das Leben selber in mir. Ich kann selber darüber entscheiden. Also hier sehen wir, das lehrt uns etwas über die Dreieinigkeit, ja? Die ich nicht verstehe. Okay? Also über Vater, Sohn und Heiligen Geist, dass es verschiedene Personen sind. Also von der menschlichen Logik würden wir sagen, okay, wenn einer selbst entscheidet, unabhängig vom anderen, dann ist es eine eigenständige Person. Macht das Sinn? Ja? Deswegen kommen wir auch auf die Lehre der Dreieinigkeit. Es ist sehr wichtig, denn es gibt ja viel Durcheinander. Und ich möchte euch zeigen, dass die Schrift es auf mehreren Stellen wirklich bestätigt. Auch wenn wir das nicht verstehen, es sind drei verschiedene Personen. Denkt nur an Psalm 110, Vers 1, ein Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn, Ja, also hier haben wir schon zwei Personen. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Also sagt David, hier sind zwei, die sich unterhalten. Der Herr, Jahwe, sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Also sobald sich einer zu der Rechten des anderen setzt und zwei Leute sich unterhalten, müssen wir davon ausgehen, dass es zwei Personen sind. Genauso auch, wenn ihr an Stephanus denkt, Apostelgeschichte 7, wo er getötet wird, gesteinigt wird, so sieht er nach oben und sagt, ich sehe den Himmel offen und ich sehe die Herrlichkeit Gottes und den Menschensohn zu Rechten des Vaters. Also auch hier sehen wir ganz klar zwei Personen und trotzdem macht die Schrift es deutlich, wir haben einen Gott. Wir haben nicht zwei Götter, wir haben nicht drei Götter, wir haben einen Gott. Also das ist, was Jesus sie hier lehrt. Er sagt, ich bin gleich mit dem Vater, ich kann lebendig machen, genauso wie der Vater und ich kann es so machen, wie ich will. Also Jesus unterrichtet sie auch über die Dreieinigkeit. Das nächste ist also in diesem Wirkungsfeld die uneingeschränkte Macht, die Jesus hier aufzeigt. Genauso wie die uneingeschränkte Kraft, so jetzt die uneingeschränkte Macht. Vers 22, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Wenn es um Gericht geht, wenn der Vater dem Sohn das Gericht übergibt, so würde ich behaupten, es ist uneingeschränkte Macht. Davor, lebendig zu machen, das ist uneingeschränkte Kraft. Das Gericht zu halten, ist Macht. Wisst ihr, wenn einer was verbockt hat, ich erinnere mich, ein sehr guter Bekannter, ein Freund von mir, kam mal in Schwierigkeiten mit der Polizei. Und es war richtig, ja, es ging um größere Summen. Und es kam dann dazu, dass er vor Gericht kam. Und die Polizei hat ihn angeklagt und er hatte eine große Summe zahlen müssen. Und jetzt stand er vor Gericht. Und das Gericht hat sich das alles angehört und hat das einfach vom Tisch gefegt und hat gesagt, der Fall ist erledigt. Ja, fertig. Und hat ihm Recht gesprochen, hat ihn befreit. Wisst ihr, das Gericht ist die höchste Instanz. Man könnte jetzt Einwände sagen, ja, aber da gibt es noch Politiker und da gibt es noch vielleicht die Meinung des Volkes und wenn sie richtig alle auf Barrikade gehen würden, dann könnten sie vielleicht noch irgendwas umändern. Hier auf unserer Erde, ja. Um die Leute, um die Personen, um die es in unserem Text geht, nicht. Ja. Hier geht es um Gott, um den Allmächtigen. Und er macht es deutlich, wo Jesus hier das Wirkungsfeld aufzeigt, also das, was es umgibt, ja, was es zusammenhält, den Rahmen des Wirkungskreises und auch den Inhalt und macht es deutlich, hier ist Gott und der Beweis dafür, ich habe die uneingeschränkte Kraft von Gott empfangen. Auch das wieder, genauso wie das Leben geben, war für die Zuhörer eindeutig, das Gericht zu halten, diese letzte Entscheidung zu geben, das kann nur Gott allein. Gott allein ist der Richter. 1. Mose 18, Vers 25 hat schon Abraham gesagt, dass Gott der Richter ist. In Psalm 75, Vers 7, sondern Gott ist der Richter, denn der den einen erniedrigt, den anderen erhöht er. In Hebräer 12, Vers 22 wird das auch im Neuen Testament bestätigt. Das gilt für Gott allein. Kapitel 12, Vers 23 im Hebräerbrief. Zu Gott, dem Richter aller. Ja, und so weiter. Und Jesus als den Mittler wird noch erwähnt. Also, Gott ist der Richter. Und hier sagt Jesus, dass Gott, der Vater, das Gericht dem Sohn übergeben hat. Das müsste ebenso mit den Zuhörern, das müsste bei ihnen klingeln. Und das finde ich so fantastisch. Jesus bombardiert sie nicht mit neuen Sachen, sondern er führt sie zurück zur Schrift. Er macht ihnen deutlich und hebt die Worte Gottes, die im Alten Testament Gott schon gesagt hat, eigentlich hervor. und führt sie zurück zu Psalm 2, Vers 9, wo Gott es schon damals gesagt hat, dass er das Gericht dem Sohn übergeben wird, diese uneingeschränkte Macht. Hört Psalm 2, Vers 9, Verzeihung. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Das ist Psalm 2, Vers 9. Und da ist in diesem Psalm eindeutig, dass Gott dem Sohn die Macht übergibt und er das machen wird. Psalm 110, Vers 2. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken. Und Vers 1 hatten wir schon mal gelesen, aber zur Erinnerung ließ ich es nochmal. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege, zum Schemel für deine Füße. Und jetzt Vers 2. Der Herr wird das Zepter deiner Macht, ja, das Zepter deiner Macht ausstrecken. Deiner Macht bezieht sich auf den, der zu Rechten des Herrn sitzt, auf Jesus. Macht ausstrecken von Zion, herrsche inmitten deiner Feinde. Vers 5, der Herr zu deiner Rechten. Und wer ist zu deiner Rechten? Jesus Christus. Vers 5, der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tage des Zorns. Vers 6 ist die Erklärung, was das bedeutet. Er wird Gericht halten unter den Heiden. Es wird viele Leichen geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Also das Gericht wird dem Sohn übergeben. Und was Jesus hier macht, er verweist sie auf das Alte Testament. Natürlich wird das auch im Neuen nochmal bestätigen, wie in Apostelgeschichte 10, Vers 42, dass das Gericht dem Sohn übergeben wurde. Und er hat uns, 10, Vers 42, er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Es bestand kein Zweifel, was Jesus den Leuten hier präsentiert und sagt, wenn ihr mein Wirkungsfeld, wenn ihr meine Taten beobachtet, erstmal besteht eine Einheit, also der Rahmen, die Einheit zwischen dem Wirkungsfeld des Vaters und meinem. Wenn ihr auf die Taten selbst guckt, so werdet ihr in meinen Taten feststellen, es ist eine uneingeschränkte Kraft am Wirken. Ich kann Tote lebendig machen wie mein Vater. Und auch genauso habe ich die uneingeschränkte Macht. Und jetzt Vers 23 führt uns zum Ziel, führt uns zu dem Ziel, warum er uns diese Aufklärung gibt. Warum zeigt Jesus durch diese Aufklärung der Taten, der Kraft, der Werke Jesu, warum macht er das? Es hat eine ganz bestimmte Absicht und die sehen wir in Vers 23, damit. Der Grund ist diese Erklärung, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wow. Das ist der Grund, warum du und ich verstehen sollen, das Wirkungsfeld und den Inhalt der Werke der Macht Jesu, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Eine Frage. Wenn du an Ehren denkst, an was denkst du? Was sagt uns der Text, damit wir den Sohn ehren, wie wir den Vater ehren? Im Griechischen haben wir für Ehren zwei verschiedene Begriffe. Wir haben einmal das Doxa, also das Griechische, was übersetzt werden kann als Ehren, wie zum Beispiel in Lukas Kapitel 4, Vers 15, und er lehrte in ihren Synagogen geehrt von allen. Oder Johannes 8, Vers 54, Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Also es gibt das Doxa und es gibt das Timaio. Okay? Diese zwei Begriffe für Ehren. Und Jesus verwendet hier das Timaio, was mehr, es geht um Wertschätzung, Bei Doxa, um Ehren, geht es um Herrlichkeit. Ja, um zum Beispiel die Herrlichkeit eines Königreichs. Es geht, ihr kennt die Geschichte, wo Jakob in der Hungersnot seine Söhne nach Ägypten schickt, also auf der Karte nach oben. Nein, Entschuldigung, nach Süden, danke, nach unten, nach Ägypten schickt und sagt, geht zum Pharao und bringt uns Essen. Und weil sie schon da waren, sagt er, und nimmt die Herrlichkeiten des Landes mit. Also es ist das Beste, das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und er sagt, das ist, was Doxa bedeutet, die Herrlichkeit. Jesus sagt über Salomo, dass Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht so gekleidet war wie die Lilien. Also das Beste, was Salomo haben könnte, das ist, was Doxa ist, ne? Herrlichkeit. Das Timaio ist aber mehr, es geht um Wertschätzung. Ja? Es geht um das, auch da ist das Wirtschaftliche drin, also um Geld, ja? Die Wertschätzung, wie zum Beispiel Matthäus 27, Vers 9, da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht, und sie nahmen die 30 Silberlingen den Wert dessen, der geschätzt wurde, den die Kinder Israels geschätzt hatten. Also, und Jesus spricht hier von genau diesem, von Timaio. Er spricht nicht von Doxa, ja, und sagt, es geht um die Wertschätzung, damit die Wertschätzung gleich ist des Vaters und des Sohnes. Ich denke, dass Jesus es bewusst gemacht hat, denn es gibt in der göttlichen Dreieinigkeit, ich will es nicht bezeichnen als Hierarchie, aber die Schrift macht uns deutlich, der Vater steht über dem Sohn. Und aus diesem Grund sagt Jesus, nicht damit der Sohn die gleiche Herrlichkeit kriegt wie der Vater. Jesus fordert sie hier nicht auf, zu der gleichen Herrlichkeit, Jesus die gleiche Herrlichkeit zu geben wie dem Vater, aber die gleiche Wertschätzung, die gleiche Achtung. Wenn man beide auf die Waage legt, Gott und Jesus, so sind sie beide identisch. Ich möchte euch durch ein paar andere Bibelstellen aufzeigen, dass das schriftgemäß ist, dass in der, ist ein schlechtes Wort, Hierarchie, ja, also in der Beziehung der Dreieinigkeit, dass es Unterschiede gibt. Nochmal zurück zu Philipper Kapitel 2 von Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Massen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen, die im Himmel und die auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das ist wichtig. Christus wird angebetet werden. Also er ist Gott. Aber es wird hinzugefügt, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ebenso, wenn wir zu 1. Korinther 15, Vers 23 hingehen. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Hier geht es um die Auferstehung. Also wie Menschen auferstehen werden, wenn Jesus wiederkommt. In welcher Reihenfolge? Von Vers 23. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird. Wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Hier geht es um diese Gerichtshaltung, um die Herrschaft Jesu. Vers 27, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Hier wird nochmal zitiert, Gott hat Jesus alles unterworfen. Er hat ihm die Macht gegeben, das Gericht zu halten. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und damit wir das richtig verstehen, wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, hier nochmal, alles ist immer im Kontext zu verstehen, es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Vers 28, wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Also wir sehen den Unterschied. Und aus diesem Grund macht Jesus deutlich, es geht hier um die Wertschätzung. Also habe ich euch meine Göttlichkeit erklärt, damit ich gleichwertig bin mit Gott. Nicht in der Doxa-Frage, ja? Nicht in der Herrlichkeit, denn ich unterordne mich sozusagen unter den Vater. Habt ihr Fragen darüber? Ich auch. Also, das wird auf jeden Fall deutlich. Ich denke, vielleicht einfach zu verstehen, in der Familie, indem, wenn wir unseren Leib betrachten, wir haben viele Glieder, aber sie haben den gleichen Wert. Ja? Mann, Frau, Kinder in der Familie. Wir haben verschiedene Aufgaben, aber wir haben den gleichen Wert. Und so ist es in der Gottheit. Ja? Die Wertschätzung, die Achtung ist die gleiche. Aber es gibt einen Unterschied. Das nächste Ziel, warum dieses gegeben wurde, ist zur Warnung. Also warum die ganze Erklärung über das Wirkungsfeld und über die Kraft, über die Gottheit, über die Macht der Werke. Der nächste Grund, auch in dem gleichen Vers, der zweite Teil von Vers 23, wir können sagen, damit der Sohn, damit wer den Sohn nicht ehrt, damit er das weiß, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Damit das klar und deutlich wird, wenn einer den Sohn nicht ehrt, wenn er den nicht auf die gleiche Stufe wie Gott stellt, so ehrt er den Vater nicht. Und für die Juden war das eindeutig. Das müsste man heute erklären. Aber damals, einer, der den Vater nicht geehrt hat, der kannte sein Schicksal. Der wusste, was ihm blüht, wenn einer Gott nicht geehrt hat. Durch ein sehr bekanntes Beispiel, und damit möchte ich hier abschließen für heute. Nächstes Mal machen wir weiter. Ihr erinnert euch an Daniel. Daniel, der wurde von Gott rübergebracht zur Fürsorge seines Volkes, aus der Liebe Gottes, sozusagen als Vorbote, bevor all die anderen Gefangenen aus Israel kamen. Er ist hier im Königshause, beim mächtigsten König ist er im Palast drinnen, und es gab einen Königwechsel, und jetzt war der König Belsatzer da. Und der König Belsatzer hat Gott nicht geehrt. Und das möchte ich uns vorlesen aus dieser Situation von Vers 23, 5. Kapitel. Und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Hier kommt Daniel vor diesen König. Er fürchtet sich nicht, er klagt ihn an. Das ist eine Anklage und eine Warnung für die Juden, die dieses hören. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Hier haben wir Daniel. Und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben, geht zu Belsatzer, und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen, deine Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Nicht das Problem war, dass sie Wein daraus getrunken haben. Und du hast die Götter aus Silber und Gold, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht verstehen. Aber, hier kommt der Grund, hier kommt die Anklage, aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Das ist das Urteil für diesen Mann. Und wir wissen, wie das endet. Daniel macht ihm deutlich, du bist auf der Schale gewogen worden. Du hast Gott nicht geehrt, du hast Gott nicht die Ehre gegeben. Und das Urteil wurde in der gleichen Nacht gefällt. In der gleichen Nacht ist dieser Mann, der auf der Waagschale Gottes gewogen wurde, der Gott nicht die Ehre gegeben hat, gerichtet worden. Also Jesus endet damit und sagt, warum müsst ihr das verstehen, wer ich bin, damit ihr mich genauso ehrt wie den Vater. Und wenn ihr das nicht tut, so muss euch bewusst werden, Wer mich nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Und die Konsequenzen kennt ihr. Und damit möchte ich heute abschließen. Der Herr segne uns in diesem Nachdenken. Lasst uns in dieser kommenden Woche Christus ehren. Denn wer Christus ehrt, ehrt den Vater. Das können, wer möchte, noch kurz beten.